zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Die Wirtschaftskammer kommt auch nach dem Rücktritt von Ex-Boss Harald Mahrer nicht zur Ruhe. Eigentlich wollte die neue Kammerpräsidentin Martha Schulz das Image der Kammer raschestmöglich aufpolieren. Doch da gibt es einen, der Probleme macht. Die Rede ist von Walter Ruck, dem Chef der Wiener Wirtschaftskammer. Profil berichtet seit Wochen über seinen Postenschacher und sein fragwürdiges Machtverständnis. Mein Name ist Franziska Schwarz. Sie hören zur Frage der Nation den Profil Politik Podcast. Um den Infight in der österreichischen Wirtschaftskammer zu erklären, sind heute Profil-Wirtschaftschefin Marina Deltschewa und Profil-Digitalchef Jakob Winter bei mir im Podcaststudio. Hallo Marina.
Hallo.
Hallo Jakob.
Hey.
Walter Ruck wird ja eine ganze Menge vorgeworfen. Und wie schon vorhin gesagt, ihr recherchiert ja seit Wochen eigentlich daran. Was haben eure Recherchen denn gezeigt?
Der Vorwurf, der die ganze Diskussion um den Walter Ruck ins Rollen gebracht hat, ist Nepotismus, Vetternwirtschaft, also dass er seine engsten Verwandten, in seinem Fall seine zweite Ehefrau und seine beiden Zwillingssöhne, auf Posten gehievt hat. Dazu muss man wissen, die Wirtschaftskammer oder ganz konkret in dem Fall der ÖVP-Wirtschaftsbund, die dominierende Fraktion in der Wirtschaftskammer, die hat Beschickungsrechte für ganz viele Posten. Das ist in Gesetzen so geregelt in unserem Staat, wo die Kammern eben sehr wichtig und einflussreich sind. Und so auch bei der Sozialversicherung. Und sehr überraschend haben im letzten Jahr gleich drei Familienmitglieder Karriere gemacht. Sohn 1 bei der Pensionsversicherungsanstalt, Sohn 2 bei der Unfallversicherung und dann noch die Frau bei der Sozialversicherung der Selbstständigen. Sind dort alle Funktionäre geworden und alles entschieden vom ÖVP-Wirtschaftsbund auf dessen Ticket. Und dort hat natürlich der Walter Ruck als Präsident des Wiener ÖVP-Wirtschaftsbund das Sagen. Dann hat er mal wochenlang versucht, die Affäre ohne einen Kommentar auszusitzen, bis es zu groß wurde. Hat er auch eine auf den Deckel bekommen von der Bundeskammer und sich dann doch spät, aber doch dazu geäußert und gesagt, ja, das ist sozusagen die Privatangelegenheit des Wirtschaftsbundes. Dazu brauchen sie öffentlich nichts erklären, aber alle drei Familienmitglieder seien bestens geeignet. Nein, er hat sogar noch anders formuliert, er hat gesagt, er würde sich sogar mehr Funktionäre im Wirtschaftsbund wünschen wie seinen Sohn.
Okay, und jetzt gibt es auch Vorwürfe zu vorausgefüllten Rücktrittserklärungen. Was ist denn das?
Ja, die Vorwürfe, wir müssen da ein bisschen vorsichtig formulieren, weil wir natürlich auch die Menschen ein bisschen schützen müssen, die uns das erzählt haben, die uns diese Unterlagen zugespielt haben. Es ist, man kann in dem Fall aber nicht von einem Einzelfall sprechen, ehrlicherweise. Uns wurde berichtet, wie gesagt, wir haben in den vergangenen Wochen wirklich mit vielen Funktionärinnen und Funktionären aller Couleurs und aller Fraktionen gesprochen, mit Amtierenden, mit Ehemaligen. Und immer wieder wurde uns berichtet, dass manche dieser Personen dann mit vorab schön ausformulierten Rücktrittserklärungen konfrontiert wurden. Es gab dann ein kurzes Mail oder ein ganz kurzes Vier-Augen-Gespräch mit dem Kammerpräsidenten und dann wurde dann so mehr oder weniger Druck, je nach Fall, nahegelegt, dass man jetzt diese Rücktrittserklärung bitte unterschreiben möchte und den Posten räumen soll. Wir haben natürlich auch den Wirtschaftsbund, der ja eigentlich für die Nominierung dieser Funktionärinnen und Funktionäre zuständig ist, damit konfrontiert, ob Menschen in Schlüsselpositionen in der Kammer, um sie jetzt nicht da beim Namen zu nennen, die Positionen damit konfrontiert wurden. Die Erzählung des Wirtschaftsbundes ist es, dass diese Rücktrittserklärungen, die da vorgelegt wurden, gemeinsam verfasst wurden, immer natürlich in Absprache mit den Betroffenen. Alle Betroffenen, Jakob, du wirst das bestätigen, haben gesagt, ich habe sowas noch nie geschrieben. Und das ist auch ein bisschen auffällig. Also da steht dann immer Rücktrittserklärung dabei. Das ist dann alles gleich gelayoutet, das hat die gleiche Schriftgröße. Also das, ich nehme einmal an, das wäre das tatsächlich gemeinsam oder von den Personen selbst verfasst worden, wäre das nicht. Also ganze Wort- oder Satzteile sind ident, das ist schon sehr auffällig.
Mhm. Die Taktik scheint halt zu sein, die Leute zu überrumpeln. Ja, also sozusagen, ja. Man wird zu einem Gespräch eingeladen, man weiß noch nicht, um was es geht. So lautet jedenfalls der Vorwurf der Betroffenen. Ja, dabei waren wir natürlich nicht, es gibt zwei Versionen der Darstellung, aber dass hier Leute überrumpelt werden, das ist eigentlich der Vorwurf, weil dann so in einem Zweiergespräch es viel schwieriger ist, dann auch Nein zu sagen, als wenn man sich da lang darauf vorbereiten kann und sich vielleicht auch noch Getreue suchen kann, die dann doch für einen einstehen und sagen, na, der sollte unbedingt bleiben.
Mhm. Das heißt, die Leute sind sozusagen zum Gespräch geladen geworden und dann ist am Schreibtisch eine vorausgefüllte, also nicht ausgefüllt.
Nicht in allen Fällen, das lief immer ein bisschen anders. Mhm. Wie gesagt, zu viele Details werden wir nicht preisgeben, weil der Informantenschutz vollumfänglich gilt, aber
so circa, dass man so sich vorstellen kann.
Genau.
Und wir haben es noch konkreter gemacht. Im aktuellen Profil kann man sich auch anschauen, wie das ausgeschaut hat, vielleicht.
Ja.
Da ist eine abgedruckt.
Zumindest, genau.
Mhm. Wie geht es nun weiter? Also ist der Posten von Walter Ruck gefährdet? Steht da ein Rücktritt im Raum?
Also aus seiner Sicht einmal ganz sicher nicht. Er ist fest entschlossen, dieses Amt weiter auszuführen. Er wurde ja auch erst im Vorjahr zum dritten Mal als Kammerpräsident bestätigt. Seine Amtszeit läuft noch als Kammerpräsident bis 2030. Aber das wissen die Marina und ich, weil das ist schon eine dieser Recherchen. Wir haben begonnen mit unserer ersten eigenen Recherche zu eben dem Nepotismus, dem Vorwurf, dass Familien die Mitglieder auf Karriere machen. Und dann sind wir überflutet worden mit Hinweisen von frustrierten Wirtschaftsbundfunktionären und auch Unternehmen, die ganz einfach Kammermitglied sind, sein müssen und sich wundern, was mit ihren Mitgliedsbeiträgen sozusagen passiert. Also die haben uns, ich habe so viele Briefe noch zu keiner Recherche bekommen, kann ich da sagen, aber einen ganzen Stapel auf meinem Tisch liegen, mit halt Hinweisen, was man noch alles recherchieren könnte. So. Also das heißt, die Zahl der Kritikerinnen und Kritiker, die wächst, aber er ist derzeit insofern sicher, als dass sich nicht wirklich ein interner Konkurrent abzeichnet. Es gibt ein kleines Aber. Der Wirtschaftskammerpräsident sitzt natürlich in Wien auf einem Ticket des Wirtschaftsbundes, also der Fraktion, der ÖVP-Fraktion. Und dort ist 2026 im Juni eine Neuwahl des ganzen Vorstands steht da an. Und da muss sich natürlich der Walter Ruck intern bei seinen eigenen Parteifreundinnen und Freunden einer Wiederwahl stellen. Hier könnte es natürlich sein, dass seine Kritiker versuchen, eine Attacke zu starten. Man muss dazu sagen, der Walter Ruck ist im Jahr 2014 selbst durch eine Kampfabstimmung ins Amt gekommen. Das heißt, er hat gegen den favorisierten, von der Parteispitze favorisierten Kandidaten geputscht, wenn man so will, ist so an die Macht gekommen. Und es gibt Leute, die jetzt versuchen, einen ähnlichen Coup gegen ihn aufzuziehen. Aber ganz offen gesagt, es ist unklar, ob sie dafür eine Mehrheit organisieren können. Also nach derzeitigem Stand würde ich eher davon ausgehen, dass er sich halten kann.
Da würde ich auch gerne noch was ergänzen. Ich bin ja mehr in der Wirtschaft beheimatet, der Jakob mehr in der Politik. Wenn er sich hält, dann war es das vielleicht aber auch mit dem Wirtschaftsbund. Das muss man schon ganz klar sagen. Die Unternehmen sind so aufgebracht, weil sie natürlich eine Kammerumlage zahlen. Viele Kammerumlagen, dann auch noch je nach Sparte, da gibt es ein ganz kompliziertes System, aber Großunternehmen zahlen Millionen an die Kammer jedes Jahr. Es fiel auch der Vergleich, das hat mir ganz gut gefallen, ein Unternehmer hat das eine versteckte Wertschöpfungsabgabe genannt. Auch bei uns in der Covergeschichte sagt zum Beispiel ein gewisser Stefan Zöchling, Industrieller und Remus-Chef, der jetzt sehr offensiv gegen die Kammer wettet, natürlich sehr eigennützig, er möchte keine Kammerumlage zahlen, aber die Message, die ich aus der Industrie und auch ein bisschen so aus der Finanzwirtschaft vernehme, ist, sie müssen sich diesen Skandalen stellen, sonst gibt es eine Revolution. Und wir wollen jetzt wirklich, wirklich Reformen sehen und diese Kammer muss auch für uns billiger werden. Sonst wird der politische Druck steigen und auch die öffentliche Kritik wird dann nicht nur von einer Einzelperson kommen, sondern könnte sich ganz schnell gegen die Kammer wenden.
Mhm. Jetzt ist am Cover unseres dieswöchigen Magazins nicht nur eine Person, sondern zwei. Und die zweite ist eine Frau, die heißt Martha Schulz. Und Martha Schulz war ja, nachdem Harald Mara, also der vorherige Wirtschaftskammerpräsident, gegangen ist, als Zwischenlösung, soweit ich es vernommen habe, gesetzt. Wer ist diese Frau? Wer ist Martha Schulz? Und Marina, traust du ihr zu, den Tanker Wirtschaftskammer neu aufzustellen?
Was ich ihr zutraue, ist ehrlicherweise irrelevant. Ich glaube, innerhalb der Kammer trauen ihr noch nicht alle relevanten Personen zu. Oder vielleicht wird sie gerade ein bisschen unterschätzt. Sie ist auf jeden Fall die erste Frau an der Spitze der Wirtschaftskammer. Also es hat fast schon die Selbstimplosion gebraucht, damit da mal eine Frau ran darf. Sie war unter Mara Vizepräsidentin. Sie hat aber, und das ist in der Krise, in der sich die Kammer derzeit befindet, wahrscheinlich so ihr wichtigstes Asset. Sie hat ein bisschen, ich nenne es jetzt Street Credibility bei den Großindustriellen. Sie führt selbst ein Unternehmen in Tirol, ein großes Unternehmen.
Seilbahn, wie könnte es anders sein?
Naja, was sonst in Tirol? Einen Tourismusbetrieb. Sie hat eine sehr gute Nachrede auch innerhalb der Kammer. Sie kann mit vielen gewichtigen Spartenobleuten und Personen sehr gut. Und sie hat vor allem auch der Wirtschaft jetzt derweil noch eher im Hintergrund, aber die wenigen öffentlichen vagen Aussagen, die es von ihr dazu gibt. Sie hat natürlich auch versprochen, da wieder Ruhe einkehren zu lassen, zu reformieren. Reform heißt dann auch gleich mal sparen. Und ehrlicherweise, wenn sie das jetzt nicht schafft, schaut es für die Kammer auch nicht gut aus.
Wollte vielleicht nur ergänzen, dass die Martha Schulz diesen Posten, den sie jetzt hat, so nie angestrebt hat. Und das ist für eine Reformerin oft gar keine schlechte Startvoraussetzung, weil sie auch nicht so viel zu verlieren hat. Ja. Der Harald Mara hatte nicht recht viel mehr als diesen Job. Die Martha Schulz hat, du hast das erwähnt, ein großes Seilbahnunternehmen in Tirol. Wenn die Widerstände zu groß sind, dann kann sie ohne großen Gesichtsverlust sagen, wisst ihr was, macht sich das selber. Ich führe wieder mein erfolgreiches Unternehmen.
Ich würde auch gern kurz, wir machen ja die Geschichte mit dem Ball der Wiener Wirtschaft auf, der vorvergangenen Freitag mittlerweile stattgefunden hat. Sie war nicht dort und sie hat uns über einen Sprecher wissen lassen, dass sie arbeiten war, statt zu feiern. Es war Semesterferienauftakt und sie hat in ihrem Unternehmen in Tirol natürlich auch genug zu tun, aber ich fand das auch eine recht eindeutige Message, die man damit transportiert hat.
Also ich glaube, der Walter Ruck hat sie verstanden.
Jetzt muss man dazu sagen, für die Hörerinnen und Hörer zu Hause, die Marina hat kurz mit der Schulter gezuckt, als Jakob gesagt hat, dass Martha Schulz das Amt nie angestrebt hat. Also es ist unklar, würde ich sagen. Wenn jetzt, Marina, du hast gesagt, Reform heißt oft sparen, wenn Schulz jetzt eine Reform der Wirtschaftskammer verspricht, was könnte da konkret kommen?
Die Forderungen aus der Industrie sind ganz konkret Senkungen bei den Kammerumlagen. Und eine, das ist das, was die Industrie fordert, die seit 3 Jahren einfach nicht aus der Krise kommt. So. Und die ja auch sehr stark gegen Bürokratie, gegen aufgeblähte Apparate auf allen Ebenen des Staates wettern. Das passt natürlich in deren Erzählung.
Die zahlen ja teilweise Hunderttausende Euro pro Unternehmen also an die Kammer.
Von der Föst habe ich, glaube ich, 4 Millionen im Kopf. Ich würde mich jetzt Wahnsinn. Nicht darauf festnageln lassen, aber es geht schon. Das richtet sich ja nach Umsatzhöhe, nach Lohnsumme, nach Angestellten, nach Bereich, in dem man tätig ist. Also da kommen bei den Großkonzernen, die am Weltmarkt tätig sind, kommen da tatsächlich Millionenbeträge zustande. Deswegen auch versteckte Wertschöpfungsabgabe, wie das ein Unternehmer genannt hat. Die erwarten sich jetzt natürlich schon eine günstigere Kammer. Ich habe selbst so aus bestimmten Sparten und aus dem Umfeld der Präsidentin gehört, dass sie, also heuer wird die Kammer ein Minus schreiben wieder, vermutlich 4,2 Millionen. Das ist laut Budget oder laut Jahresbudget so vorgesehen. In der Vergangenheit hat man diese Verluste mit Rücklagen ausgeglichen. Man hat einfach Rücklagen aufgelöst, um auf die schwarze Null zu kommen. Sie möchte sparen und der Harald Mara ist zum Beispiel ein riesengroßer PR-Apparat entstanden in der Kammer, den jetzt auch viele in Frage stellen. Der hat ein bisschen den nicht ganz so netten Spitznamen Nordkorea bekommen. Es gibt aber auch in der Steuerpolitik, in der Finanzpolitik, es wurden in ganz vielen Bereichen wurde massiv aufgestockt und es kann schon sein, dass da die eine oder andere Position oder die eine oder andere Abteilung einfach redimensioniert wird. Spannend wird es bei den Landeskammern, weil das eigenständige Körperschaften sind. Da hat die Präsidentin kein Durchgriffsrecht, aber der eine oder andere oder die andere Landeskammerpräsidentin wird wahrscheinlich ziemlich unter Druck kommen und das vor ihren Landesmitgliedern rechtfertigen müssen, warum man jetzt auf Bundesebene so viel spart und zu Hause nicht.
Das wird dann die entscheidende Frage und die Martha Schulz hat angekündigt, dass bis Juni sie im Wirtschaftsparlament Österreich dann auch einen Vorschlag für diese Reform, für diesen Kürzungssparkurs vorlegen will. Und das wird natürlich für sie ein Drahtseilakt und wird auch viel Geschick bedürfen, weil Stand jetzt, auch wenn sie natürlich die Aktionen von Walter Ruck ablehnt, sie kann sich auch auf offener Bühne jetzt nicht zu viel Konflikt mit ihm leisten. Er ist nun mal der gewählte Kammerpräsident und sie muss mit ihm arbeiten und sie muss sich mit ihm arrangieren und sie wird mit allen Neuen, du hast das ja angesprochen, Marina, irgendwie einen Deal schließen müssen, wer zieht mit und kann auch ein bisschen was zu den Kürzungen beitragen. Es ist ein bisschen wie auf der Regierungsbundesebene, die ja auch mit den Bundesländern versuchen, einen gemeinsamen Sparkurs hinzukriegen.
Eine Frage noch zum Abschluss. Marina, du hast es vorher erwähnt, dass es auch viele Unternehmer und Unternehmerinnen gibt, die sich sehr kritisch auch zur Kammerumlage äußern. Und ihr habt jetzt wiederholt kritisch über die Kammer berichtet. Ganz grundsätzlich, braucht es diese Institution so noch?
Ich würde sagen, ja, trotz allem. Österreich ist ein Land, das in seiner Geschichte immer stolz war auf diese berühmte Sozialpartnerschaft. Das ist nicht nur ein Schlagwort, da gibt es halt diesen Interessensausgleich zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und der Dienstgeberseite. Das führt dazu, dass Österreich in Europa eins der Länder mit der niedrigsten Streikquote ist. Also da haben wir schon alle einen Vorteil davon. Aber es ist natürlich schon so, dass in diesen Kammern sich über die Jahrzehnte natürlich auch Machtstrukturen verfestigt haben, wo man sich selber offenbar nicht hinterfragen muss, ja, wo viel Geld zusammenkommt, wo dann auch diese Kammern zum Teil von manchen so als Art Funktionärsparadies genutzt werden. Und das untergräbt natürlich das Versprechen der Sozialpartnerschaft und gibt den Kritikern auch zu Recht natürlich Munition, um gegen das Kammerwesen ganz generell zu schießen. Ja, da wären natürlich alle Kammern gut beraten, ihre Hausaufgaben zu machen und einfach zu vermitteln, dass ihnen da schon um die Sache geht. Das sind letztlich Interessensvertretungen, da sollten die Interessen der Unternehmen vertreten und nicht die Interessen der eigenen Familienmitglieder, um das mal so deutlich zu sagen. Und ja, wenn das ihnen gelingt, dieses Signal zu zeigen, dann glaube ich, dass das eine Zukunft hat auch in Österreich und auch haben sollte, weil wir, so ist zumindest als Politikbeobachter mein Eindruck, als Österreich damit immer sehr gut gefahren sind.
Ja, ich kann mich dem nur anschließen und in der Krise funktioniert ja die Sozialpartnerschaft. Wir haben das letzte Mal bei Corona erlebt, als die Kurzarbeit eigentlich in sehr kurzer Zeit tatsächlich zwischen der Gewerkschaft und den Arbeitgebervertretern verhandelt und mehr oder weniger der Regierung nur noch zum Unterschreiben vorgelegt wurde. In der Finanzkrise 2009 war das ähnlich. Auch jetzt bei den Energiehilfen und zuletzt auch bei den KV-Verhandlungen für die Industrie, den ganzen Sommer lang haben im Hintergrund Arbeitgeber und Kammerfunktionäre und Betriebsräte miteinander verhandelt und mehr oder weniger dann einen fertigen Lohnabschluss weit unter der rollierenden Inflation zustande gebracht. Also in Krisenzeiten ist das sicherlich ein gutes Instrument. Ich würde vielleicht einschränkend erwähnen, ob man dafür auf Unternehmerseite, also auf Arbeitgeberseite, unbedingt 9 Landeskammern, eine Bundeskammer, 10 Wirtschaftsparlamente und braucht. Ich glaube, das kann man auch ein bisschen effizienter gestalten. Aber das sagt jetzt die Wirtschaftsredakteurin.
Und abschließend noch der Hinweis, nachdem wir über viele Hinweisgeberinnen gesprochen haben, wenn Sie noch Informationen zum Kosmos K Kammern haben, dann sind die beim Profil tatsächlich sehr gut aufgehoben. Wir berichten kritisch und gehen jedem Hinweis nach. Man kann bei redaktion@profil.at ganz einfach einwerfen, gern auch anonymisiert, und wie wir das auch bisher gehalten haben, unsere Quellen bleiben geschützt.
Danke, Marina.
Danke auch.
Danke, Jakob.
Danke.
Das war zu Frage der Nation, der Profilpolitik-Podcast. Mein Name ist Franziska Schwarz. An dieser Stelle noch ein Hinweis. Ab Mittwoch startet der neue Profil-Podcast Die Schlacht um Europa. Es geht um gezielte Desinformation, Polarisierung und den Vertrauensverlust in europäische Institutionen. Premiere ist am Mittwoch. Aktuell läuft auch die zweite Staffel des Profil-Wirtschafts-Podcasts Business Klasse. Und alles, was Sie schon immer über den Mond erfahren wollten, erfahren Sie diese Woche in der aktuellen Folge des Profil-Wissenschafts-Podcasts No Bullshit. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Da schalten wir doch ein.
Zur Frage der Nation. Der Profil-Politik-Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.